Wir machen Fortsetzung in unserer Serie im 1. Thessalonicher Brief und sind nun angelangt im Kapitel 2. Ich lade euch ein, dass ihr aufsteht zur Textlesung. 1. Thessalonicher 2, Vers 17 und dann das Kapitel 3 bis Vers 13. 1. Thessalonicher 2, 17 und folgende. Wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Darum wollten wir auch zu euch kommen, ich, Paulus, einmal, sogar zweimal, doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottes Diener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten, und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch, da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringlichste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Amen. Merken wir, das ist ein dicht gedrängter Text. Deswegen behaltet eure Bibeln auf dem Schoß aufgeschlagen. Jetzt dürft ihr euch setzen. Es ist wichtig, dass wir versuchen, das jetzt mal so zu schauen, was die Kernbotschaft jetzt in diesem Abschnitt ist. Ich habe die Predigt überschrieben mit der Frage, liebst du deine Gemeinde? Ich komme darauf, weil in diesem Abschnitt das Kennzeichen des Christenlebens, nämlich die Liebe untereinander, so deutlich hervorscheint. Dieser Text lehrt uns, wie sich diese Liebe zwischen dem Apostel Paulus und den Christen in Thessalonich ausgedrückt hat und umgekehrt. Und wir dürfen heute Morgen auch lernen, was das für uns bedeutet. Das ist ja immer die Frage dann auch im Übertrag. Was nehme ich mit? Was nehmen wir mit? Was ist die Botschaft für uns? Die tiefe Liebe innerhalb der Gemeinde damals, die wir hier in diesem Text sehen, zeigt sich, und ich habe es jetzt mal in vier Punkte gefasst. Erstens, durch herzliche Gemeinschaft. Zweitens, Opferbereitschaft. Drittens, gemeinsames Leiden. Und viertens, inständiges Gebet. Punkt Nummer eins, Liebe, sichtbar durch herzliche Gemeinschaft. Kurze Erinnerung, wo wir hier sind. Paulus auf Missionsreise, kommt nach Thessalonich, verkündigt das Evangelium. Nach 3 Wochen bekehren sich eine ganze Reihe Menschen, eine Gemeinde entsteht. Aber die Bürger der Stadt zetteln einen Aufstand gegen die Christen an, nahmen einige von ihnen sogar in Gewahrsam, wollten sie mehr oder weniger lynchen, standen vor dem Haus des Jasons und forderten die Herausgabe des Apostels. Paulus und Timotheus und Silas mussten daraufhin die Stadt verlassen, Hals über Kopf. Sie zogen weiter in die nächste Stadt, nach Beröa, wie der Apostel hier in Vers 17 beschreibt. Wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, das war die Trennung. Es fiel ihm nicht leicht, die jungen Christen in Thessalonich unter diesen feindlichen Gegebenheiten zurückzulassen. Das schmerzte ihn und das sehen wir hier. In Beröa, wo sie dann hinkamen, erlebten sie die gleichen Anfeindungen, sodass Paulus auch dort die Stadt verließ und sich auf dem Weg nach Athen machte. In Beröa ließ er Timotheus und Silas zurück. Von Athen aus, wo er alleine vorausgereist war, rief er die beiden. Sie kamen zu ihm nach Athen. Aber auch dort, die ganze Zeit über, ließ es ihn keine Ruhe. Was ist mit den jungen Gläubigen in Thessalonich? Er hatte ein tiefes Verlangen nach Gemeinschaft mit ihnen. Und das ist Kennzeichen der gelebten Liebe in der Gemeinde. Ein tiefes Verlangen nach Gemeinschaft der Gläubigen untereinander. Diese herzliche Gemeinschaft muss nicht zwangsläufig immer nur dann ausgelebt werden, wenn man physisch beieinander ist, sondern es geht auch über Grenzen hinweg. Was wir heute erlebt haben, die Gemeinde in Argentinien, wir spüren eine herzliche Gemeinschaft mit ihnen, obwohl wir die Gemeinde hier nur vertreten durch unsere Geschwister sitzen haben, aber die anderen Gläubigen sind mit uns genauso tief verbunden. Gemeinschaft, innige Gemeinschaft muss nicht zwangsläufig eine sein mit physischer Nähe. Und so sehen wir es hier auch. Es geht nämlich um eine tiefe Herzensverbindung. Was schreibt der Apostel in Kapitel 2, Vers 17? Wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, und jetzt dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Da ist eine Verbindung, die über die körperliche Nähe stattfindet, nämlich eine Verbindung des Herzens. Und diese Verbindung hat diesen Wunsch in ihm erweckt, sie doch von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Und das zieht sich hier in diesem Abschnitt wie ein roter Faden durch. Kapitel 3, Vers 1, weil wir es nicht länger aushielten, schreibt er. In Kapitel 3, Vers 5, darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus. Noch einmal. Und das ist so eine Herzensverbindung, eine Sehnsucht nach Gemeinschaft, die bei dem Apostel Paulus nicht nur hier zu finden ist, sondern auch als er den Philippern aus der Gefangenschaft geschrieben hat. Da schreibt er, es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Diese Liebe des Apostels zu den Gläubigen war keine Einbahnstraße, sondern sie empfanden ihm gegenüber genauso. Kapitel 3, Vers 6 unseres gelesenen Textes. Nun aber, schreibt er, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und, hör mal, dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch. Eine gegenseitige Hingabe, ein gegenseitiges Verlangen nach Gemeinschaft. Sie wollten beieinander sein. Sie liefen, lasst es mich mal in unsere Zeit übertragen, nach dem Gottesdienst nicht schnellstmöglich zum Auto, um davon zu fahren. Sie wollten voneinander hören, füreinander da sein und vor allem sich gegenseitig im Glauben stärken. Das ist Kennzeichen der Liebe Christi in seiner Gemeinde. Nun, ich bin mir darüber vollkommen im Klaren, dass in einer Gemeinde mit über 1000 Gottesdienstbesuchern so eine innige Gemeinschaft nicht mit allen Glaubensgeschwistern auf demselben Level möglich ist. Und doch dürfen wir die Größe einer Gemeinde nicht zum Vorwand nehmen und sagen, Gemeinschaft sei vielleicht nicht möglich oder sogar gar nicht nötig, weil schlicht nicht umsetzbar, zu viele Menschen. Dieses Argument zählt nicht. Denn was war mit den Gläubigen in Jerusalem, nachdem Petrus seine gewaltige Pfingstpredigt hielt? Wie viele bekehrten sich da und wurden der Gemeinde hinzugetan? 3000! Ich sage euch, liebe Geschwister, wir haben noch Luft nach oben. War Gemeinschaft möglich unter ihnen? Absolut! Sie hatten sie in den Häusern hin und her. Sie versammelten sich zu den Gottesdiensten, aber sie hatten Gemeinschaft, sie lebten Gemeinschaft. Egal wie klein oder groß eine Gemeinde auch sein mag, sie ist vom Geist Gottes erfüllt, der uns mit einer aufrichtigen Liebe zu unseren Brüdern und unseren Schwestern versorgt. Um das zu erreichen, und das möchte ich auch noch sagen an dieser Stelle, um das zu erreichen, bedarf es aber einer ganz bestimmten Herzenshaltung. Dazu müssen wir alle, die wir zur Gemeinde gehören, verinnerlichen, dass die Gemeinde nicht die Gemeinde der anderen ist. Sie ist auch nicht die Gemeinde der Pastoren. Die Gemeinde ist die Gemeinde des lebendigen Herrn und Heilandes Jesus Christus. Amen. Und er hat dich zu seinem Kind gemacht und dich in seine Gemeinde geführt. Es ist seine Gemeinde. Und in dieser Überführung in seine Gemeinde ist seine Gemeinde jetzt zu deiner Gemeinde geworden. Es ist nicht die Gemeinde der anderen, sondern es ist durch Christus deine Gemeinde. Er hat uns zusammengestellt. Er hat uns mit seinem Blut erkauft. Er hat uns eingesetzt in den Tempel als lebendige Steine. Wenn wir nur so kommen in die Gemeinde mit einer inneren Einstellung, und ich weiß, ihr tut es nicht, aber vielleicht ist der ein oder andere hier, der das hören muss. Wenn du kommst mit einer inneren Einstellung, dass ich lediglich am Sonntag den Gottesdienst besuche, dann wird in uns niemals ein Herz entstehen, wie wir es hier zwischen Paulus und den Thessalonichern sehen. Dann werden wir dazu neigen, uns zurückzulehnen und aus einer Beobachterrolle heraus zu bewerten und vielleicht sogar den Kritiker zu spielen. Die da machen das nicht richtig. Dann geht es uns vielleicht so wie einem Vater, der nach dem Gottesdienst mit seiner Familie in sein Auto stieg und kaum waren die Türen geschlossen, ging es los. Von A bis Z wird kritisiert. Vom Pastor über den Klavierspieler und auch der Ordner war nicht freundlich genug. Der kleine Junge in dem Auto, 10 Jahre alt, erinnert sich an den Moment desselben Gottesdienstes, in dem sein Vater in den vorbeigehenden Opferbecher 1 Euro warf. Da sagte der Sohn zu dem Vater: Papa, aber für den 1 Euro hast du doch eine ganz gute Show bekommen. Es war eine Beobachterrolle. Ich zahle hier meinen Beitrag und jetzt macht mal. Möge Gott uns helfen, dass wir uns wirklich prüfen. Jeder von uns. Mit welcher Haltung kommen wir und haben wir verinnerlicht? Hier geht es nicht um die Gemeinde der anderen. Sondern es geht um die Gemeinde Jesu, die zugleich durch die Gnade Gottes auch meine Gemeinde geworden ist. Deswegen nennt Paulus sie sogar seine Hoffnung, seine Freude, seine Krone des Ruhms. Ja, in Vers 20, ihr seid unsere Ehre und Freude. Also erstens, die Liebe in der Gemeinde zeigt sich durch das Verlangen nach herzlicher Gemeinschaft. Zweitens, durch Opferbereitschaft. Paulus liebte die Thessalonicher so sehr, dass er dann, nachdem Timotheus und Silas aus Beröa zu ihm nach Athen kamen, er Timotheus nach Thessalonich sandte. Kapitel 3, Vers 1. Weil wir es nicht länger aushielten, schreibt er, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus. Dieses Senden von Timotheus war keine Kleinigkeit. Athen war eine Stadt mit mehr als 30.000 Göttern. Im geistlichen Sinn war Athen Kriegsgebiet für ihn, feindliches Territorium. Paulus hatte dort alle Hände voll zu tun. Es war eine Stadt voller Philosophen, in der es an Kritikern oder von Kritikern am Evangelium nur so wimmelte. Wenn der Apostel jemals Verstärkung auf dem Schlachtfeld brauchte, dann genau hier. Dennoch war er bereit, sich dem Feind allein zu stellen, indem er Timotheus nach Thessalonich sendet, um Nachricht vom geistlichen Zustand seiner Glaubensgeschwister, die frisch bekehrt waren, zu erhalten. Wie sehr hätte Timotheus ihm in Athen eine Hilfe sein können? Wie sehr wäre er allein durch seine Gegenwart auch im Glauben gestärkt worden? Was hätte er für den Dienst unter den Athenern und vor allem, was hätte es für den Dienst unter den Athenern und vor allem auch für Paulus selbst bedeutet, wenn sie als Team an dieser Stelle weitergemacht hätten? Aber doch schickt Paulus seinen besten Mann und er sagt, geh. Ich weiß nicht, wie ich gehandelt hätte. Sind wir nicht eher geneigt, die besten Mitarbeiter festzuhalten? Einerseits sehen wir Not woanders, aber gleichzeitig denken wir an unseren Dienst und an unseren Erfolg in Athen. Durch welche Linse schaue ich hinsichtlich meiner Mitarbeit auch in der Gemeinde? Schaue ich mich an und sehe mein Werk das eventuell in Gefahr steht, wenn ich loslasse? Oder begebe ich mich in die Schuhe Gottes im übertragenen Sinne und sage, Herr, was ist das größere Ziel? Was ist die größere Vision, die du hast? Paulus wollte eigentlich selbst hinreisen. Vers 18. Darum wollten wir auch zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal. Doch der Satan hat uns gehindert. Das war seine Absicht. Was hätte Paulus auch machen können? Er hätte auch sagen können, okay, erster Versuch ist nicht geklappt, hat nicht geklappt, zweiter auch nicht. Ich warte noch ein bisschen. Vielleicht öffnet sich eine Tür in ein paar Monaten. Ein dritter Versuch. Es wäre überhaupt nicht aufgefallen. Aber er war bereit, seinen Plan, selbst hinzureisen, über Bord zu werfen, weil Gottes Plan offensichtlich ein anderer war. Meine Frage an uns heute Morgen, wie flexibel sind wir? Wie oft sind wir so sehr mit unserer Arbeit, mit unserem Dienst, mit unseren Dingen beschäftigt und auch in unserer Welt vertieft, dass wir überhaupt nicht sehen, was Gott in seiner Welt da draußen vorhat? Deswegen freue ich mich, dass wir auch eine Missionsgemeinde sind. Es ist auch Ausdruck der Liebe Gottes in unseren Herzen. Wir wollen nicht auf uns schauen, sondern wir wollen über den Rand hinaus sehen, was Gott in der Welt tut. Wir rechtfertigen uns dafür, dass wir unseren Timotheus an unserer Seite behalten, indem wir sagen, dass wir gemeinsam viel mehr erreichen könnten. Doch kann es sein, dass hinter solch einer Rechtfertigung lediglich ein Widerwille verborgen liegt, allein in Athen bleiben zu wollen? Oder nicht allein in Athen bleiben zu wollen? Ein Widerwille, allein in Athen bleiben zu wollen? Die eigenen Bequemlichkeiten zurückzustellen, ist oft leichter gesagt als getan. Paulus hatte hier das große Ganze im Blick. Er war in der Lage, seinen Wunsch, das Evangelium voranzubringen, mit der Erkenntnis in Einklang zu bringen, dass das Werk des Evangeliums viel größer war als seine persönlichen Ambitionen. Und da kann ich nur sagen, Herr, hilf mir, hilf uns. Auch wenn wir an weitere Gemeindegründungsaktivitäten denken. Ich meine, wenn ich sehe, was für wunderbare Menschen wir nach Hannover und Stade gesendet haben. Fehlen sie uns hier? Absolut. Falk Eckert, Arthur Lieder mit Familie, fehlen sie uns. Johann Hong, wir hätten sie alle gerne hier. Aber wir lassen sie ziehen und wir wollen auch in Zukunft sie ziehen lassen. Weil Gott ein größeres Werk hat als das, was wir hier vor Augen sehen. Also, die Liebe in der Gemeinde zeigt sich erstens durch herzliche Gemeinschaft, zweitens durch Opferbereitschaft, drittens durch gemeinsames Leiden. Diese Sendung von Timotheus nach Thessalonich hatte ein bestimmtes Ziel. Kapitel 2, Vers 2. Wir sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottes Diener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und tröste in eurem Glauben. Diese Stärkung war nötig, weil sie um ihres Glaubens willen verfolgt wurden. Diesen Aspekt, dass die Nachfolge Jesu mit Widerstand einhergeht, hat der Apostel Paulus ihnen nie verschwiegen. Von Beginn an hat er sie darüber informiert, dass wenn sie Jesus folgen, es hart wird. Schau, was er schreibt. Vers 3, Kapitel 3. Damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Woher wussten sie als junge Christen, dass sie für Bedrängnisse bestimmt sind? Sie wussten es von Paulus. Nächster Vers. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Schau mal hier, du. Paulus war nicht wie die Irrlehrer. Die haben viel versprochen und nichts gehalten. Paulus sagte ihnen an keiner Stelle, dass wenn du Jesus folgst, du nur noch Segen erlebst. Sagte er nicht, weil es schlichtweg falsch ist. Es ist nicht die Wahrheit. Er spielte von Beginn an mit offenen Karten. Wir wissen von bestimmten sogenannten Evangelisationsmethoden, bei denen geworben wird, komm zu Jesus und alles wird besser. Besonders in der dritten Welt wird den Armen das Blaue vom Himmel versprochen. Man sagt ihnen, Jesus sei gekommen, um sie reich und gesund zu machen. Und besonders, wenn sie spenden. Und dann wird ihnen der letzte Cent aus der Tasche gezogen. Und das ist eine tragische Wahrheit, eine tragische Realität. Menschen leiden darunter. Ihnen wird ein Jesus versprochen, der ihr Leben schon regelt in der Weise, als dass sie auf dieser Erde frei sind von jeglichen Nöten. Heilung. Christus ist für deine Sünden, ist für deine Schmerzen ins Kreuz gegangen. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn du ihm folgst, wirst du nie mehr krank sein. Solche falschen Lehren greifen in unterschiedlicher Form auch in unserem Land um sich. Mir hat gefallen, wie jemand gesagt hat, Jesus ist kein Lebensverbesserer, sondern Jesus ist ein Lebensretter. Ja, es ist richtig. Er macht unser Leben reicher. Er macht unser Leben besser. Er macht unser Leben sinnvoller, aber im geistlichen Sinn. Alle vorübergehenden Segnungen, die wir von ihm hier auf Erden aus Gnaden geschenkt bekommen, das sei auch Wohlstand und Gesundheit. Wir danken Gott für jeden Tag, an dem er uns versorgt. Aber das ist nicht der Grund, warum wir ihm folgen. Denn was sind diese irdischen Segnungen vor der Ewigkeitsperspektive wert? Sie wiegen nichts im Vergleich mit den ewigen Segnungen, die er uns schenkt. Die Vergebung unserer Sünden. Versöhnung durch Jesus Christus mit dem Vater. Hoffnung und Gewissheit auf eine Wohnung bei Gott in Ewigkeit. Obwohl das Leben mit Jesus in der Tat besser ist, wird es mit ihm aber nicht unbedingt einfacher. Die Liebe zu den Menschen drückt sich auch darin aus, auch in der Gemeinde darin aus, sie auf alle Eventualitäten des Glaubens vorzubereiten, einschließlich Verfolgung, Leid und Schmerz. Das hat der Apostel hier gezeigt. Er macht auch deutlich, dass der wahre Feind der Christen nicht ein wütender Mob in Thessalonich ist, sondern der Satan selbst, der die Gemeinde zerstören will. Vers 5, darum hielt ich es auch nicht länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe. Später lehrt er sie in Kapitel 5, sich diesem geistlichen Kampf zu rüsten. Sie sollen angetan sein, heißt es da, mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Die Christen in Thessalonich, und das wird hier deutlich, waren für den Widersacher eine ernste Bedrohung. Paulus sah hinter dem Mob die Aktivitäten des Teufels. Und er hat eine Strategie zu stehlen, zu töten und zu verderben. Er greift die Gläubigen an. Er will sie vom Evangelium von Jesus Christus wegreißen. Er will dir den Glauben streitig machen. Er will nicht, dass du Christus gehorsam folgst, dass du deine Hoffnung allein auf ihn setzt. Er will dich ködern mit den Angeboten dieser Welt. Das ist das Leid, durch das du als Nachfolger Jesu gehst. Das ist der Kampf, in dem wir stehen. Seine Strategie hat sich bis heute nicht geändert. Deswegen schreibt Petrus, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden, hier haben wir es, erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt sind. Schau mal, er sagt hier, das ist das Leid, durch das wir wirklich gehen. Die Mächte und Kräfte, die dir den Glauben rauben wollen, sei es dein eigenes sündhaftes Herz, sei es der Satan, der Dinge in dein Leben sendet, ein Mob, der aufsteht und dir den Glauben rauben will, aber die Liebe Christi, die die Herzen seiner Kinder erfüllt, drängt uns in diesem Leid Schulter an Schulter zu stehen. Und deswegen sagt er, ich sende euch Timotheus. Damit das, was an eurem Glauben noch fehlt, hinzugetan wird. Dass ihr gestärkt werdet in dem Kampf, in dem ihr steht. Das ist die Liebe des Apostels zu ihnen. Und diese Liebe, ihr lieben Geschwister, die darf auch unter uns sein. Wenn wir uns sehen in den Anfechtungen des Lebens, in den dunklen Tagen, die über Geschwister in unserer Gemeinde kommen, über Leid, durch das wir gehen, über Verleumdung, die an uns herangetragen wird, über Ausgrenzung in Familie und Beruf, dann darf die Liebe Gottes in uns sichtbar sein, indem wir zum Ausdruck bringen, Bruder, Schwester, du stehst nicht allein da. Wir leiden und wir kämpfen gemeinsam. Amen. Liebe zeigt sich in der Gemeinde durch herzliche Gemeinschaft, durch Opferbereitschaft, drittens gemeinsames Leiden und jetzt zum Schluss auch durch gemeinsames Gebet. Er schreibt, Vers 10, Kapitel 3, Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringlichste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er betet auf das Allerdringlichste. Das bedeutet, inständig. Es scheint nicht eine routinemäßige Liste zu sein, die er morgens vielleicht schnell nochmal runterbetet, sondern er tritt spezifisch für sie vor Gott ein. Das ist Kennzeichen der Liebe Christi in seiner Gemeinde. Wir beten füreinander. Ja? Wir beten füreinander. Er betet hier konkret. Er betet, Vers 10, um geistliche Stärke. Weißt du, ich glaube, wir können diese Punkte, für die er hier betet, vier Dinge sind das. Die können wir ganz praktisch auch in unser Gebetsleben implementieren. Natürlich beten wir, Herr, schenk Bruder X und Schwester Y Gesundheit. Absolut gut, absolut richtig. Schenk ihm einen Arbeitsplatz. Halleluja. Aber lasst uns die geistliche Dimension des wahren Kampfes nicht außer Acht lassen. Er betet um geistliche Stärke. Das ist es, worauf es am Ende ankommt. Wenn der Lebensabend kommt, sollen sie geistlich stark sein. Und den Jordan mit Gottes Gnade überqueren an der Hand ihres Heilandes, der sie nach Hause führt. Er betet, dass das, was in ihrem Glauben noch mangelt, ergänzt wird. Dann betet er auch um eine offene Tür, Vers 11. Gott aber, unser Vater, unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Er betet darum, sie von Angesicht zu sehen, Begegnung mit ihm zu haben. Worum betet er noch? Vers 12, um eine wachsende Liebe. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Herr, sagt er, ich ringe darum, dass die Thessalonicher Liebe haben. Und D, viertens, er betet um einen würdigen Wandel. Vers 13, damit eure Herzen gestärkt und was? Untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit all seinen Heiligen. Sehen wir? Er betet für geistliche Stärke, offene Türen, wachsende Liebe und würdigen Wandel. Und das inbrünstig. Wollen wir nicht auch so beten füreinander? Wollen wir nicht bitten, Herr, stärke den Glauben meines Bruders, meiner Schwester. Lass die Liebe in unserer Mitte größer werden. Lass uns würdig wandeln in dieser Welt, dass wir heilig und untadelig vor dir stehen. Zum Schluss. Wie geht es dir jetzt, wenn du hörst, wie sich die Liebe in der Gemeinde zeigt? Nämlich durch herzliche Gemeinschaft, Opferbereitschaft, gemeinsames Leiden, inständiges Füreinander beten. Ich habe da so das alles auf mich wirken lassen und habe wirklich zu Jesus sagen müssen, Herr, ich muss dir bekennen, ich versage. Habe ich immer herzliches Verlangen nach Gemeinschaft mit euch? Soll ich ehrlich sein? Nee, lieber nicht, ne? Nein, habe ich nicht immer. Habe ich nicht immer. Habe ich immer ein Herz der Opferbereitschaft? Nein. Leide ich angemessen gemeinsam mit meinen Geschwistern? Mal mehr, mal weniger, aber mit Sicherheit nicht genug. Bete ich inbrünstig? Ringe ich für den Glauben, Festigkeit, Standhaftigkeit, Heiligkeit? Mal mehr, mal weniger, aber definitiv nicht genug. Wie konnte Paulus das? Ich meine, wir nehmen ihm das doch ab, oder? Das war er. Authentisch. Und wir sehen es ja auch an den Taten und sein Leiden, durch das er ging. Er ließ sich schlagen und auspeitschen. Rein menschlich gesehen, ihr Lieben, ist so ein Lebensstil tatsächlich nicht möglich. Du kannst das nicht, auf dich allein gestellt. Das geht nicht. Die Bibel lehrt uns doch, dass wir alle von Natur aus genau das Gegenteil sind von dem, was wir hier sehen. In uns lebt Sünde. Der Stolz, der Götzendienst, der Streit, die Eifersucht, der Zorn, auch Rivalität. Wir halten fest, statt zu geben. In uns lebt die Zwietracht, die Spaltung, der Neid. Oh, wir könnten die Liste fortsetzen. Und auch bei Paulus war das so. Denn er war ein Mensch, so wie du und ich. Auch für ihn war ein opferbereites Leben kein Selbstgänger, vom Himmel gefallen, selbstverständlich. Woher bezog der Apostel die Kraft für ein solches Leben? Er gibt uns die Antwort. Vers 11 und folgende. Er selbst aber, Gott unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander. Es war der Herr, es war Gott, der Vater, der Herr Jesus Christus, der den Apostel veranlasste, in der Liebe zu den Christen in Thessalonich zu leben. Es war das Werk Jesu Christi, das Paulus das Motiv und auch die Kraft gab, ein opferbereites Leben zu führen. Das ist ganz wichtig. Schau mal, wir können hier nach Hause gehen und ich kann euch eine To-Do-Liste mitgeben. Suche nach inniger Gemeinschaft, sei opferbereit, bete und leide mit den anderen. Und es wird verpuffen. Sondern wahre Veränderung unseres Herzens erfolgt immer und immer nur und ganz allein, indem wir unsere Knie beugen und zu Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, aufblicken, der uns in wahrer, opferbereiter Liebe zum Vorbild geworden ist, der für uns unsere Sünden, unser Zu-Kurz-Kommen, unsere Schande, all unser Versagen, unseren Stolz, unseren Neid, unsere Zwietracht, unseren Spaltgeist am Kreuz von Golgatha getragen hat. Und wir leben täglich aus dem Evangelium, indem wir nämlich täglich, und das brauchen wir alle, zum Kreuz gehen und sagen: Herr, auch heute bitte ich dich, vergib mir meine Schuld, ändere du mein Herz, gieße durch deinen Geist deine göttliche Liebe in mein Herz. Denn die Liebe Gottes ist die aufopferungsvolle Liebe. Denn was hat der Vater gesandt? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, als dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das ist wahre Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wir können einander niemals losgelöst vom Kreuz und der Liebe Gottes in Jesus Christus lieben. Und deswegen am Ende dieser Predigt, und dann habe ich auch bei der Vorbereitung, ja, ich fehle in all diesen Punkten, aber Halleluja, wir haben Hoffnung, oder? Wir haben Jesus. Wir dürfen zu ihm kommen und sagen: Herr, hilf mir in meiner Schwachheit, verändere mich mehr und mehr. Und dann wird das Christenleben nicht ein Krampf und nicht ein Kampf und nicht eine trockene Angelegenheit, sondern wir leben aus der Verbindung mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus und sein vollbrachtes Werk auf Golgatha. Und wenn dies geschieht, dann lebt die Liebe Gottes in unserem Herzen und auch in unserer Gemeinde. Und das ist mein Gebet für uns alle. Möge es so sein, möge Gott uns erfüllen mit dieser Liebe Gottes, die am Kreuz von Golgatha sichtbar wird. Amen. Herr, darum bitten wir, immer wieder und immer wieder. Fülle du uns, Herr, mit dem Heiligen Geist. Gieße die Liebe Gottes neu und immer wieder neu in unsere Herzen aus. Und hilf, dass wir den Kontakt zu dir, Jesus, nicht verlieren. Und dass wir nicht aus eigener Kraft kämpfen. Ich bete für meine Geschwister, gerade die, die jetzt in Nöten sind, in Anfechtungen sind, in denen auch die Liebe ein Stück weit erkaltet ist. Herr, ich bete, dass du eine neue Begegnung mit dir schenkst und dass wir als Gemeinde auch ein Licht sind in dieser Welt. An der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sind. Wirke du es in uns. Amen.